Hallo, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, hallo Jan, ich bin der Louis. Ich bin 28, komme von Bern. Ich bin in die öffentliche Schule gegangen. Ab der 2. Klasse, vorher in einer Behinderteninstitution gewesen. Und nachher, nachdem habe ich das KV gemacht in einer Behinderteninstitution. Und nachher bin ich immer mehr in soziale Küche reingerutscht und arbeite heute mehrheitlich im Kinder- und Jugendbereich. Bin aber auch immer wie mehr im Behindertenbereich tätig.
Und wie würdest du deine Schulzeit so beschreiben, qualitätsmässig? Wie war es gewesen, in diesen zwei Welten daheim zu sein? Also in der öffentlichen Schule, aber auch immer wieder ein bisschen separativ Kuchen hineinzuschauen. Also wenn du es müsstest beschreiben, deine Schulzeit.
Sehr lehrreich. Also ich werde es sicher nicht missen in diesem Sinn. Dadurch, dass ich dass ich am Anfang zuerst in der Behindertenstation war und dann in die öffentliche Schule kam, habe ich wieso müssen lernen, ja, was kann denn ich überhaupt selber und was wird von mir erwartet. Und diesen Anforderungen bin ich jetzt rein von der von der Schulkameraden, der ist nicht ganz gerecht worden. Und das hat dann auch in Mobbing und so geendet. Jetzt, wenn ich aber so auf die Zeit eben zurückschaue, ist es wirklich eine sehr lehrreiche Zeit gewesen, die mich sehr selbstständig gemacht hat. Und ich habe jetzt rein von der Familie her eigentlich nie so die extra Wurst bekommen. Klar habe ich Zusatzunterstützung bekommen, wenn ich die gebraucht habe. Zum Beispiel für in die Physio zu fahren oder solche Sachen durch meine Mutter. Aber ich habe noch drei weitere Brüder und da ist eigentlich gar nicht so viel Zeit übrig gewesen, einfach zu sagen, wir machen jetzt da einen wirklich auf extreme Extrawurst und dann bekommt jetzt alles und so.
Einfach bist du abgehärtet worden von deinen Brüdern?
Von meinen Brüdern eigentlich weniger. Mehr wirklich einfach so der Schulzeit. Meine Brüder waren eigentlich immer sehr hilfsbereit gewesen. Oder respektive, ich musste wissen, wie stelle ich das an, dass ich gewisse Hilfe bekomme. Die sind dann über die Jahre auch schneller geworden. Am Anfang immer müssen der Jüngste aber viel den Kopf haben und mir irgendwelche Sachen machen, weil er halt der Jüngste war und wie noch zu wenig konnte Nein sagen. Und dadurch sind wir dann einfach alle immer schneller geworden. Und heute ist es manchmal fast ein bisschen Kunst, meine Brüder dazu zu bringen, wenn ich irgendetwas will, oder respektive weiss genau, mit gewissen Sachen muss ich gar nicht mehr kommen.
Sehr schön. Aber nur ganz kurz, aber wie war denn die Zeit mit dem Mobbing? Hat dich das sehr belastet? Hast du dir Hilfe geholt? Hast du mit dir selber abgemacht? Hast du schon mal die Mobber gestellt mit dem Lehrer? Hast du da Support bekommen? Wie muss ich mir das Mobbing vorstellen?
Also ist es natürlich relativ schwierig, wenn ich jetzt einfach gewisse Mausmassungen anstelle. Weil ich jetzt einfach, zum Beispiel auch nicht in die Köpfe hineingesehen.
Ich will nur deine subjektive.
Aber rein, also bei mir war es natürlich so gewesen, ich habe in dem Sinn logischerweise auch Kollegen wollen und habe daraus eigentlich meine Mobber nicht an die Lehrer verpfiffen. Und daraus bin ich eigentlich immer wie mehr so ein die Spirale reingekommen, der tut es eh nicht offenlegen. Und dann kann man in dem Fall, wenn er sich nicht wehrt. Und für mich selber war es eigentlich so ein eine Zeit gewesen, wo ich rein auf mentaler Ebene mir selber zutrauen und so eigentlich recht habe eingeschaut. Ich habe zwar nach im letzten Schuljahr, Ende 9., haben sich dann einige bei mir entschuldigt. Halt nur, zwar persönlich, aber einfach verbal. Und das wäre es dann gewesen. Aber so die ganze Verarbeitung und das Ganze habe ich nachher eigentlich in der Institution, wo ich die Lehre angefangen habe, dadurch, dass dann jeder dort ein Handicap hatte, habe ich wie das Selbstvertrauen wiederbekommen und nachher eigentlich dort wieder so ein bisschen Selbstvertrauen sammeln.
Ah, okay. Aber du würdest die Zeit dich nicht missen, dass du integrativ geschult worden bist, oder? Würdest du jetzt also im Nachhinein ein bisschen wünschen, vielleicht vorher schon in die Institution gegangen zu sein, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Warum nicht?
Weil ich finde, ich habe wirklich sehr viel gelernt, so im Nachhinein, und ich realisiere, was ich eigentlich alles gelernt habe durch die Zeit in der öffentlichen Schule. Und ich habe wirklich so ein bisschen, sage ich mal, die Härte des Lebens durch die öffentliche Schule so ein bisschen mitbekommen. Und mir selber hat das extrem viel geholfen, für dann auch später, für jetzt der, wo ich bin.
Und wer bist du jetzt?
Ja, das habe ich gesagt, eben, ich bin der Louis 28.
Ja, ich weiß schon. Wenn ich jetzt mir noch muss vorstellen, abgehärtet. Also, dass nicht mehr so, wie soll ich sagen, dass du alles so zu Herzen nimmst, oder wie muss ich mir das vorstellen? Härten des Lebens.
Also ich glaube, ich habe schon ein relativ dickes Fell. Gut, was jetzt so das Thema Handicap betrifft. Und ich habe sicher auch eine gewisse Schlagfertigkeit, wenn es um das Thema geht.
Was würdest du jetzt so Jugendliche oder Kinder, die jetzt integrativ geschult werden, anraten? Also weißt du, was würdest du denen jetzt auf den Weg geben?
Was würde ich denen auf den Weg geben? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch als Kind mit Handicap merkt, dass die anderen nicht einfach nur die Gangas sind. Also die Gangas, die das Homer bringen wir so quasi. Und dass man dort auch feststellt, dass dort auch wie so eine Balance braucht. Von was mache ich selber, was, wo hole ich mir Hilfe, was kann ich effektiv gar nicht, wo hole ich mir Hilfe vom Erwachsenen, was kann ein Kollege auch machen. Einfach all das Ganze, ja, so die Balance. Und aber auch, dass man selber bereit ist, über sein eigenes Handicap Auskunft zu geben. Weil oftmals, also es ist so, wie ich es erlebt habe, passiert, ist bei mir das Mobbing auch so passiert durch Unwissen.
Ah, das meine ich. Proaktiv eigentlich schon mal sagt, du, wegen dem und dem kann ich das nicht, einfach transparent schaffen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also das ist doch ein bisschen der Vergleich, wenn jetzt du zum Beispiel regelmässig in einen Kaffee gehst und du hast immer eine Klonnase an, weil du vielleicht später gelohnt werden willst. Und am Anfang denken sich die Leute, hey, bist du Gaga? Warum hast du immer eine Klonnase an, wenn du zu uns kommst? Und bis dann vielleicht mal der eine oder andere mit dir ist reden und du dem hast Auskunft gegeben und gesagt, schau, wenn ich eine Klonnase an habe, dann kann ich mich daran gewöhnen. Und dann fällt es mir auch eins einfacher, mich als Klon zu identifizieren. Dann wird es dann auch normal. Und dann wird dann irgendwann, nach 2-3 Monaten, ist dann die Klonnase nicht mehr relevant. Da gibt es vielleicht auch gewisse Menschen, die Klonnase gar nicht mehr sehen, obwohl du die Klonnase vielleicht immer noch an hast. Und das ist eigentlich nur passiert, weil du auch ein gewisses Aufklärungsarbeit geleistet hast und gesagt, warum hast du eine Klonnase an? Jetzt als bildliches Beispiel, oder?
Aber du sagst, die Zeit auch mit Mobbing hat dich ein bisschen abgehärtet. Aber würdest du jetzt so in der Nachbetrachtung auch gewisse Hilfe gegen das Mobbing in Anspruch nehmen? Oder würdest du auch anraten, wenn es jemandem wirklich um das Fehler geht, sich Hilfe zu holen?
Unbedingt, unbedingt. Weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch geht anders mit solchen Situationen um. Und wenn ich mir in dem Sinn relativ wenig bis gar keine Hilfe von Erwachsenen, sage ich jetzt mal in dem Fall, beigeholen, ist es für jemand anderes vielleicht genau das, was zu diesem Zeitpunkt nützt. Und von dem her finde ich das immer sehr gut, wenn man Vertrauenspersonen hat, auch später im Leben, wo man sich anvertrauen kann, wo man wirklich auch kann, sage ich vielleicht auch gut als Mann, sage ich mal, als gut Deutsch, so über Gefühl kann reden und sagen, hey, das ist im Fall ein Problem. Ja, ich denke, das ist mega wichtig. Also ich würde das auf keinen Fall abspielen oder so irgendetwas.
Und nachher, wo du in die Institution gegangen bist, gut Lehre machen, ist das ein härter Cut gewesen, so von der Härte vom Leben. Nachher in der Soziale, spürst mich, fühlst mich für einen reinzukommen. Ist das auch ein gewisser Change gewesen, oder hast du dich extrem wohl gefühlt?
So ein bisschen beides. Also ja, zum einen, weil die Institution in Bern war und ich selber von Bern war, war es in dem Sinne wie nicht ab der Welt. Weil es schon
vorher kennt wahrscheinlich.
Ja. Und von dem her habe ich wie dort eigentlich wie noch ein Terrain gehabt, das ich so ein bisschen kennt habe, eben vor der Stadt. Meine Familie war in der Nähe, meine Kollegen waren auch immer noch in der Nähe, was dort eines meiner Hauptprobleme war, dass ich halt wie ein Stück weit durch die Richtlinien dann wie so eine Art in einem goldenen Käfig bei ihnen war. Also dass ich quasi, klar, meine Kollegen ausserhalb hatte, aber es heisst, du musst um 10 Uhr wieder da sein. Einfach weil das so ist gsi denn und dann habe ich halt
dann ja mein so Bett und
ja ja, genau. Ja eben und dann hat man dann ja halt so ein bisschen aber jetzt bin ich Zeit mit einem goldigen Käfig gehabt, so einem Motto, du darfst alles, aber eben das bestimmte aber Punkt
mir sag ich, was geht eigentlich Schluss und endlich. Also weißt du, die Institution an und für sich?
Ja, die haben natürlich auch gewisse Richtlinien, oder? Was sie, wenn sie mir erlauben würden, weil ich es kann, du darfst dann ins Bett, wenn du willst, und dem anderen, der nicht allein ins Bett kann, der halt Hilfe braucht für ins Bett. Und der kann halt spätestens um 10 Uhr Oder muss der ins Bett, weil er dann nur jemand kann ins Bett tun kann, dann wäre es ja ein gewisses so wieder ungerecht, wenn man wie würde sagen, ich darf länger und der andere nicht. Und ja, von dem her verstehe ich das ein bisschen, aber ich habe dort auch immer festgestellt, wenn du dort die richtigen Leute kennt hast und das Gute hast können begründen, hast du teilweise viel mehr können rausholen als einer, der das nicht gemacht hat.
Ich sehe den Punkt, wo du sagst, natürlich, aber dann beschränkt man ja dich. Weil einfach man sagt, die anderen müssen am Tennisbett, also gehen alle Tennisbett, aber dann beschränkt man dich.
Richtig. Die Frage ist nachher, wo machst du den Kompromiss?
Ja, muss man den, wenn's um Individualität geht. Also weißt, ich verstehe, wenn du jetzt so morgen aus dem Bett kommst, dass man dann mal sagt, vor allem in der Lehrzeit, hey, wäre cool, also weißt so, aber wenn du gleich am Morgen deine Leistung bringst, ist ja gleich am Morgen um 3 ins Bett gegangen. Also
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ist nicht, also mir hat man nicht gesagt, du musst um 10 Uhr ins Bett, okay, weil ich meine Leistungen nicht gebracht habe oder so, sondern es war mehr einfach gewesen, 10 Uhr ist nach der Ruhe, sprich, dann bist du im Zimmer und wenn halt dann der Zimmer machbar in dem Sinne eben Hilfe braucht für ins Bett, dann ist halt dann auch so ein Solidaritäts- denken, oder? In dem Sinn, Zähne ist Nachtruhe.
Wir sind alle sozial.
Und von dem her verstehe ich den Punkt. Ich habe jetzt auch nicht eine Lösung, wie man es machen kann.
Ja,
weil,
okay,
weil die Lösung hat man ja wie müssen machen, dass eigentlich näher die hätte Hilfe braucht, auch hätte können sagen, ich gehe irgendwann ins Bett, wenn ich den will, oder?
Ja, das ist ja eigenständig und Selbstbestimmung. Aber ich verstehe natürlich schon, ich sehe jetzt einen Punkt, also wenn man zu weit im Zimmer ist und der andere irgendwie geht fest und dann kommt er heim und der andere ist schon 3 Stunden irgendwie am Eindösen. Verstehe ich den Punkt. Aber eigentlich, wenn man ein Einzelzimmer hat, spielt das keine Rolle, finde ich jetzt.
Richtig. Also ich habe im letzten Lehrjahr dann auch noch ein Einzelzimmer gehabt und habe das dort in dem Sinn
eben
auch nicht mehr so genau genommen, wenn gar nicht jetzt ins Bett.
Das
es hat vielleicht noch gewisse Regelungen gegeben, aber ich habe dann die auch sehr clever gewusst, wie ich das kann gehen.
Was sind so Vorteile oder was sind so gute Gefühlsdinge in der Institution? Was ist für dich in der Institution gut gewesen? Und vielleicht nachher, was ist ein bisschen sauer aufgestossen? Aber zuerst das Gute.
Also, was mir sicher geholfen hat, war die Struktur. Trotz allem. Also du hast Physiotherapie unter einem Dach, du hast das Essen unter einem Dach, du hast gewisse Zeiten, wo du genau weißt, dann gibt es Essen, dann ist das. Wo mir, glaube ich, während der Lehrzeit sehr viel geholfen hat, weil ich schulisch eher ein weniger guter Schüler war. Und mehr halt der Praktiker. Und das hat mir dann eigentlich sehr, sehr geholfen. Plus, was auch noch dazu gekommen ist, wir als Klasse dann in der Lehre sind sehr eng gewesen als Klasse. Also, als Beispiel, wenn einer mal den Test nicht konnte, und gesagt hat, kurz bevor der Test angefangen hat, wenn der Lehrer noch nicht da war, Giele, ich habe von nichts gelernt. Wer hat noch nichts gelernt? Nein, die auch nichts gelernt haben, haben die Hände aufgegeben. Und dann hat man solidarisch als Klasse gesagt, also gut, dann haben wir alle die Hand auf, wir sind die Mehrheit. Und wenn alle den Test nicht haben, dann muss sich der Lehrer zusammen überlegen, ob er den Test gemacht hat. Und so haben wir dann zum Beispiel 1-2 Tests rausschieben. Aber das hättest du auch nicht nur können, wenn du eben sehr untereinander sehr eingefleischte Truppe bist. Und wenn jetzt da irgendwie 2, 3, sag ich mal, Querdenker hatten, die gefunden haben, nein, ich lasse jetzt voll in die Wand laufen, dann hätte man das nicht können machen.
Eigentlich gerade krasser Gegenteil zu seiner Primarschulzeit. Mit dem Mobbing. Also weißt du, da ist jetzt wieder der Ausgleich mit dem Zusammenhalt.
Ja, obwohl ich finde, man kann es nicht auf die gleiche,
okay,
nicht auf die gleiche Stufe stellen. Finde ich. Weil durch das, dass man halt die institutionellen, sage ich mal, Vorgaben gehabt hat, ist man viel enger aufeinander gewesen. Sei es jetzt auch für Arbeiten oder solche Sachen. Und in der Schule bist du halt viel mehr nachher irgendwie halt rausgegangen auf Schuttplatz und so. Und das habe ich in dem Sinne ja dort nicht gemacht. Und habe dort wie einen Verbindungspunkt, den du vielleicht hast, in der Grundschulzeit, habe ich gar nicht können, so ausleben. So
auch Bilder mit anderen, oder?
Genau. Und Aber auch aus der Primarzeit sind auch schöne Freundschaften entstanden, die heute noch sind, weisst du, in dem Sinne.
Ja, ich kann eigentlich nicht wollen, aber weil das ein schönes Bild war, oder? Vorher ist gemobbt worden und nachher stehen wir zusammen als Klasse. Finde ich irgendwo noch ein schönes Bild, oder?
Ja, obwohl es wie, wenn man den Kontext nicht kennt,
ja,
wäre es nicht total aus dem Kontext gerissen.
Das ist so, aber ich liebe halt gewisse Bilder können zu vermitteln, aber hat es auch Sachen gegeben, wo der ein bisschen sauer aufgestossen ist, weil Institution oder institutionell ist ja immer ein bisschen in Frage gestellt, vor allem auch aus der Behindertenbewegung, aus der Selbstvertreterbewegung. Siehst du die Punkte, die dort immer wieder gesagt werden, von Fremdbestimmung und so, oder teilst du das gar nicht, oder kannst teils?
Teils, sag ich mal.
Okay.
Es gibt Sachen, wo ich extremst Mühe habe damit.
Wolltest du erzählen?
Ja, zum Beispiel, also ich habe jetzt nicht so viele Beispiele, aber halt.
Fangen eins gut.
nein, aber es gibt viel, ja, die, sag ich mal, Beschäftigungsgruppen, oder wie man die nennt, in den Institutionen, wo,
ja,
wo Leute etwas herstellen, zum Beispiel, und dann wird das verkauft. Und das sind ja dann zum Teil auch erwachsene Menschen. Und wenn man dann dort schaut, wie viel Stundenlohn das sie bekommen, für die Arbeit, die sie leisten, denke ich mir manchmal so, irgendwie geht die Rechnung für mich nicht ganz auf. Aber ich sehe auch nicht alle Hintergrundsachen. Das ist etwas, wo mir nicht ganz klar ist, teilweise. Was mir dort auch noch so ein bisschen sauer, sag ich mal, aufgestossen ist, ist vor allem auch so im letzten Jahr so der Institutionsblues. Also, weißt du, wenn du so merkst, so, hey, jetzt habe ich es langsam gesehen mit diesen ganzen Strukturen.
Aber am Anfang ist es gut, aber irgendwann will man dann auch wieder drüber wachsen und man sieht kein Wachstumspotenzial von der Struktur, sondern sie sind einfach in Stein gemeißelt.
Ja, du bist einfach halt gebunden an gewisse Zeiten und weißt genau, du musst quasi das Jahr noch durchmachen, bis die Lehre abgeschlossen ist und dann darfst du selber. Und dort haben sie, glaube ich, jetzt schon gewisse Schritte gemacht.
Sie müssen und sie tun auch.
Aber ja, genau.
Sie sind halt immer noch manchmal ein bisschen die Dinosaurier.
Genau, aber ich denke, dort vor allem bei ihnen halt die Schwierigkeiten ist halt, dass viele Institutionen oder die meisten auch nach Bett gezahlt werden, sprich nach Nacht, wo jemand da ist. Und wenn natürlich jemand nicht in der Institution übernachtet, dann verdient man weniger Geld an dieser Person. Sprich, man hat dann nicht mehr die gleichen Einnahmequellen wie früher. Also früher vor,
ja,
sag ich mal, rund 10 Jahren oder 8
ja,
Jahren.
Ja, in den letzten 10 Jahren, genau, ist extrem viel gegangen. Nachher beruflich eben, du hast gesagt, wäre nie zur Debatte gestanden, im institutionellen Rahmen zu arbeiten. Für dich. Und wenn nicht, nein, warum?
Wie soll ich sagen? Ich habe dann für mich schon...
Schulstruktur
bekommen. Nein, ich habe dann während der Lehre eigentlich schon... habe ich schon ein Praktikumsstelle organisiert. Ich bin dann nach der Lehre 3 Monate auf Frankreich. Und bevor ich die 3 Monate auf Frankreich bin, hatte ich schon eine Praktikumsstelle gehabt. Im Sozialpraktikum, weil ich wie für mich gemerkt habe, ich möchte in den Sozialkuchen rein. Und habe eigentlich näher durch das mich eigentlich selber eingegliedert und eigentlich nachher gar nicht vor irgendwelche Abklärungen oder solche Sachen sie gar nicht zum Tragen gekommen, weil ich ihnen wie gesagt habe, ich habe im Fall schon etwas, ich habe mich selber schon quasi eingegliedert. Und sie haben dann gefunden, ah, das ist ja super, dann müssen wir nichts machen. Dann ist es für uns gut. Und das hat sich dann eigentlich im Nachhinein herausgestellt, dass das gar nicht so schlau war, dass ich gar keine Abklärungen und nichts gemacht habe, weil das bin ich jetzt heute dran, schon seit 1,5 Jahren, um zu schauen, wie viel arbeitsfähig ich überhaupt bin. Weil ich das eigentlich sonst vorher nie gewusst habe. Und dadurch ist es für mich eigentlich gar nicht wirklich zur Debatte gestanden, ist ein bisschen das falsche Wort. Aber du es ist gar nie zu dem gekommen, dass die von jetzt für mich hat entschieden oder so irgendetwas wie in anderen Fällen, ah, du musst das machen oder Büro. Jetzt, was in dem Sinne nicht so ein bisschen der Wermutstropfen ist, dass sie jetzt mit dem kommen und sagen, hey, du müsstest eigentlich ins Büro zurück, so, und ein Job in dieser Höhe, stellprozenttechnisch, und dann wäre es gut für uns und alles andere, was ich mir natürlich erarbeitet habe, wo nicht speziell auf ihr Ding passt, passt mir jetzt natürlich nicht.
Es ist nicht
rein, so. rein auf Arbeit, wie sehen wir das?
Auf Arbeitsgebiet, oder?
Ja, genau.
Das
genau.
Sehe ich auch ein bisschen. Das, genau. Also, wo ich jetzt ein bisschen am Aufbauen bin, nicht, also,
genau.
Ich kenne es nicht. Und alles, was ich nicht kenne, ist ein bisschen Freund. Und dass man mit dem Geld verdienen kann, ist noch Freund. Und ja, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber jetzt, wo du ja alles kennst und auch ein bisschen schaffst, und eben du hast gesagt, du engagierst dich immer mehr in der Selbstvertretung und in der Behindertenbewegung, was fällt dir jetzt ein bisschen auf, wenn du alles so siehst? Bewegt sich das Schiff? Selbstvertretung?
Also, jetzt in Bezug auf die Selbstvertretung merke ich, es ist so wie eine Generation, sag ich mal, die jetzt so 60, 50, 40 ist, wo sich jetzt noch sehr stark engagiert. Und dann gibt es so ein bisschen 10 Jahre eher praktisch nichts. Und dann kommt eigentlich so die Generation von uns, wo man gewisse Köpfe, die du auch schon in deinem Interview gehabt hast, echt so merkt, ah, da ist er wieder. Wo sehr stark in dieser Selbstvertretung tätig war. Ich merke aber auch, es ist sehr ein kompliziertes Feld. Also du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein bisschen Selbstvertretung für meine Seele und das tut mir nicht gut, sondern es ist sehr viel mit verbunden, dass du dich auch selber mit dieser Thematik auseinandersetzt, dass du gewisse Leute kennenlernst in diesem Selbstvertretungskuchen, dass du ein gewisses Netzwerk hast in diesem Selbstvertretungskuchen. Wo ich wie merke, wenn du das nicht hast, dann kommst du zu nichts. Wenn man es ein bisschen plump ausdrücken.
Ja, ich gebe dir da recht. Und ich habe dann aber auch immer mehr auch gemerkt, man braucht das Netzwerk. Aber man darf auch nicht nur zu dem Netzwerk stehen. Weil das Netzwerk hat gewisse auch Strömungen, wo dann auch in verschiedene Richtungen gehen wollen. Also, man braucht dann gleich eine gewisse Eigenrichtung und auch einen gewissen Weg, den man gehen will. Sonst will jeder etwas machen an der Front, aber es fehlt so für mich ein bisschen der ganze Weg, wo du sagst, da gehen wir jetzt hin. Es fehlt ein bisschen an der Richtung. Was ich auch sehe, ist, dass die jungen Wilden so ab den 90er bis jetzt in die 2000er schon drücken und auch sagen, wir sind da und sich auch wählen lassen und auch ein bisschen anstehen und sagen, wir sind da. da sehe ich schon, wie sich die immer mehr zusammenrotten zu einer Richtung. Aber mir fehlt manchmal noch ein bisschen die Ausrichtung von der Selbstvertretung.
Also ich denke mir ganz klar, dass bei der Selbstvertretung du auch zuerst selber bei dir musst wissen, für was stehe ich. Mhm. Und,
oder sitzen.
Genau. Gut, das Auto steht auch.
Ja, ich weiß schon.
Und von dem her denke ich, dort ist wirklich so ein bisschen auch sich selber positionieren extrem wichtig. Weil was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, dass wenn ich über ein Thema nicht viel weiss, dann kann ich sehr schlecht einfach aktiv etwas machen. Was ich machen kann, ist, ich kann sagen, das und das ist nicht gut, das sollte man ändern. Aber nachher, der aktive Schritt ist ja eigentlich nachher zu sagen, also gut, ich unternehme aktive Schritte, für dass sich etwas ändert, und zwar nicht in dem, dass ich mit dem Zeigefinger irgendwie auf jemanden zeige und sage, ihr müsst machen, sondern mehr, dass ich vielleicht auch schaue, hey, gibt es irgendwie Synergien, wo man zusammen nutzen kann. Sei es mit Unternehmen, Institutionen und all dem Ganzen, wo eigentlich mit involviert sind in dieser Thematik, wo eigentlich vielleicht auch, sag ich mal, vielleicht eine gewisse führende Position haben in diesem Feld. Und man dann vielleicht sagt, hey, komm, wir probieren etwas Neues. So nach dem Motto, wir haben einfach nicht gewusst, wie es funktioniert und einfach mal gemacht. Oder nicht gewusst, dass man das nicht so machen darf und haben es einfach mal gemacht. Und ich glaube, ich bin viel mehr halt wirklich auch der Fan, dass ich einfach sage, hey, wenn ich über etwas nicht genug weiss, dann kann ich mir das doch entweder anschauen oder mich informieren und mal schauen, hey, kann ich mit diesen Verantwortlichen oder mit diesen Bösen in Anführungszeichen an einen Tisch hocken, für dass die mir das mal erklären können. Und in Bezug auf das habe ich dann einfach festgestellt, dass es einfach teilweise auch das Zusammenspiel fehlt. Zwischen, sagen wir mal, dem Behindertenkuchen und der Öffentlichkeit, wenn man es so allgemein will nehmen. Und dort einfach wie das Zusammenspiel nicht so funktioniert, wie es könnte funktionieren, weil wir ja unter dem Strich alle im gleichen Boot hocken.
Spannend. Und an was fehlt es denn? Jetzt haben wir in dem Zusammenspiel.
Das finde ich schwierig, das so auf gewisse Punkte
oder
runterzubrechen.
Anders gesagt, in deinem Alltag, was siehst du? Was bringt dich manchmal zum Reflektieren, zum Überlegen, wo siehst du Reibungspunkte, eben mit der Öffentlichkeit oder mit den Fußgängern? Weißt du, nicht mal so gross, sondern in deinem eigenen Leben.
Also das, was ich in Bezug auf das merke, ist, ich muss bei mir selber anfangen. Ich muss quasi mit gutem Beispiel voran. Und zwar nicht, dass ich auch sage, ich muss der sein, der geht motzen oder bei irgendwelchen Demonstrationen mitfahren oder so irgendetwas, sondern ich muss der sein, der die Initiative ergreift, wenn ich etwas nicht verstehe. Um mir das Wissen zu holen und dann dementsprechend auch gewisse Verbindungen zu schaffen, damit können Sachen gehen. Und das fängt im Kleinen an, wenn ich irgendwie zum Beispiel an einer Wegeparty bin und ich tauche dort auf mit dem Rollstuhl, dass ich dort auch mir bewusst sein, dass einfach 80% von diesen Leuten oder noch mehr nicht irgendwie konfrontiert sind, speziell im Leben mit Leuten mit Handicap. Und von dem her ich dort eigentlich aktiv durch meine Anwesenheit ein gewisses Maß Sensibilisierung betreiben. Und je nachdem, wie ich mich dort verhalte oder wie ich mich dort auch gebe, hat es dann einen positiven, aber vielleicht auch einen negativen Impact wieder auf ihr Leben. Wenn die dann sagen, ja, da hat es einen gehabt, der ist im Roger, der ist noch cool gewesen. Oder wenn sie, wenn ich irgendwie wirklich so auf dem nicht selbstständigen Ding bin, dass sie dann denken, boah, immer dem müssen helfen, ist so mühsam gewesen. Dann kann ich auch ein gewisses wie dort im kleinen Rahmen schon aktiv dazu beitragen. Und ich habe mir auch so ein bisschen gesagt, dass ich auch die Möglichkeiten, die ich bekomme, dass ich die aktiv muss nutzen. Das heisst, wenn ich irgendetwas muss abliefern muss, dass ich dort auch versuche, 100% oder 110% abzuliefern. Also sprich, dass es eigentlich so einen positiven Impact hat, für das, wenn dann mal weitere Sachen daraus entstehen, man dann an der Arbeit, die ich dann geliefert habe, hat die alles gut befunden und gesagt, ja, das hat das letzte Mal gut gemacht, komm, dann fragen wir wieder.
Ich teile viel. Ich teile wirklich, also ich teile deine Ansicht, dass es von einem selber kommt. Aber ich sehe den manchmal schon auch, und ich rede ja auch viel mit Leuten mit Behinderungen, die dann einfach sagen, warum müssen wir immer, wenn es ja Gesetze gibt von baulichen Massnahmen, und ich bin frustriert, dass ich immer muss wieder sagen, warum ist jetzt die Stege da und warum muss ich jetzt mich tragen lassen, wenn ich nicht rein will, warum, und dann auch ein bisschen sind, dass es immer noch nicht gemacht ist und dann ein bisschen renitent werden. Also ich sehe den Punkt schon auch. Ich sage schon, man muss mit gutem Beispiel voran und sich auch ein bisschen am Riemen reissen und nicht immer nur hilfsbedürftig oder frustriert sein. Aber ich verstehe auch den Punkt. Siehst du den auch? Also weißt
du? Ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Ich kann den auch nachvollziehen. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich mich über gewisse Sachen aufrege, sei es jetzt zum Beispiel Stege oder irgendetwas, wo nicht ein Lift, der kaputt ist oder so, dann denke ich mir ja, wenn ich mich jetzt darüber aufrege, dann verschwindet ja die Stege nicht einfach so. Die ist immer noch da. Und ich denke, es ist ja immer so ein bisschen der Überlegungspunkt, man fängt erst dann etwas wirklich an zu machen, wenn es wirklich nicht mehr geht. Also man tut erst dann irgendwie mal ein böses Mail schreiben oder irgendwann mal ein Mail schreiben, wenn man einfach, wenn es einem quasi den Nucki rausklebt. Und ich habe mir dann einfach so überlegt, ja, am Moment, sehr viel Frust, was ich näher in mir drin habe, ist oftmals einfach, weil ich nicht darüber Bescheid weiss.
Ja, oder ich sehe es ein bisschen so, ich könnte ja nicht erst, wenn ich gefrustet bin, ein Mail schreiben, sondern ich könnte schon mal ein bestimmendes Mail, nicht einmal im Negativen, Charakter, sondern einfach darauf hinweisen, hey, es wäre cool, aus dem und dem Grund eine Alternative zu finden, dass ich die Stege umfahren könnte. Also weißt du,
richtig.
Gar nicht erst mich so lange frusten und dann ein E-Mail schreiben, sondern vielleicht schon mal so im guten Mut schon mal ein Mail schreiben, du, es ist mir aufgefallen, können wir da etwas machen, weil der Fußgänger, das fällt mir ja immer auf, weiss gar nicht, wie das Leben rollend oder mit Unterstützung ist. Du musst nicht wie an der Hand haben und ihm sagen, hey, siehst du, das ist das Problem, aber nicht erst, wenn du den Fuß im Sack machst und fährst einfach rumkrakeln.
Richtig, zum einen das, aber zum anderen auch, da muss man einfach auch ganz klar sehen, wie soll jemand, wo nie oder nicht gross mit dieser Thematik konfrontiert worden ist, darüber auch Bescheid wissen. Ich meine jetzt als Gegenbeispiel, wenn ich dich fragen würde, wie kennst du dich aus mit Schwangeren? Dann wüsstest du auch erst Bescheid, wenn du dich mit dieser Thematik wirklich intensiv befasst hast und könntest dann auch sagen, ah gut, wenn eine Frau ein Baby bekommt, dann ist das und das wichtig. Aber das weisst du auch nur, wenn du dich darüber schlau hast gemacht oder dich mit dieser Thematik wie intensiv hast müssen auseinandersetzen. Und ich glaube, Richtlinien allein, wie steil jetzt etwas darf sein und so, längt länger wie mehr nicht für so die Autonomität herzubekommen. Zum Beispiel jetzt gerade im öffentlichen Verkehr. Sondern es ist viel mehr auch so die Kommunikation untereinander sehr wichtig. Und ich glaube, was auch eine Ressource ist, wo man jetzt immer wie mehr am rausgraben ist, ist auch, dass man Selbstbetroffene in gewisse Arbeitsfelder einbindet und sagt, wir hätten gerne, dass du das für uns machst.
Was wünschst du von der Politik? Das ist ja dann etwas anderes wie jetzt von der Öffentlichkeit. Sondern die sind ja da für Gesetze.
Gute Frage. Ich bin selber der Meinung, der aktivste Schritt ist, dass man jeden, der kann, soll gehen wählen und gehen abstimmen. Weil das bedingt auch, wenn man das machen kann, dass man sich im besten Fall auch geht informieren. Und gerade wenn sehr relevante Themen, zum Beispiel für den Behindertenbereich, aufkommen, dann gibt es halt sehr viele, die nicht informiert sind. Und er gehen sie wegen dem nicht wählen, weil sie sagen, oder abstimmen, weil sie sagen, es ist mir zu kompliziert. Und dort, eigentlich in der Politik, würde ich mir manchmal, dass es ein bisschen einfacher ist, zum Wählen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie weit dass man zum Beispiel online schon, wie weit dass man ist, dass man online noch gehen könnte, abstimmen oder wählen. Was ja gut gewissen mit Handicap, das würde extrem erleichtern. Ich glaube, das ist so das, was ich mir politisch glaube, so fast am meisten wünsche.
ja. Und ich wünschte mir ein bisschen, wenn man Gesetze macht, dass man sich auch dran haltet. Also wenn man sagt, es soll barrierefrei werden, nicht zuerst sich fragen, nützt das etwas? Und müssen wir das wirklich machen, weil wir haben das Gesetz. Dass man sich einfach mal sagt, ja, vielleicht sieht man noch nicht, sind so viele Behinderte, aber man weiß auch gar nicht, wo fängt der Behinderung an, wo hört sie auf. Aber man macht es einfach, weil man eine Haltung hat. Vor allem aus dem Politischen. Ich sage aus dem Politischen. Gesellschaftlich tun wir. Wir müssen kommen und sagen, was wir gerne möchten. Und Gesellschaft muss offen sein, wie wir auch, für den Dialog. Aber für die Politik wünsche ich mir, dass man, wenn man so die Gesetze macht, dass man sich aktiv auch an die hält und nicht immer wieder probiert auszuhebeln.
Ja, ich denke, es ist auch ein Lehrprozess.
Ja.
Ich meine, sag jetzt mal, wenn Gesetze in einfacher Sprache geschrieben wären, dann ist gar nicht mal so sicher, ob du einen Anwalt bräuchtest, weil du eventuell das so selber könntest. Also, wenn man jetzt ganz böse das aus würde darstellen, oder? Weil du quasi selber würdest rauskommen, was du da genau müsstest und was du jetzt genau dürftest.
Ja, und was ich dann halt auch wieder gesehen ist, will man jetzt das Thema Behinderung oder Kantone zugeschoben hat, für mich geht da eine Schere auf. Von kleinen Kantonen, reichen Kantonen, grossen Kantonen, Kantonen mit Haltung, dass man dann da wie so einen Flickenteppich hat, wer jetzt da vorwärts macht und wer nicht. Und ich sehe das an einem super Beispiel. Wir haben eine Buslinie, die durch zwei Kantone geht. Der eine Kanton macht barrierefrei und der andere Kanton findet es jetzt nicht nötig. Also weißt du, diese Schere sehe ich auch immer mehr. Und da wünsche ich mir gleich eine gewisse, wie auch in der Selbstverständnis, eine gewisse Richtung. Wo halten sich alle dran? Das hat noch nichts mit dem Zusammenleben zu tun, sondern das hat es mit Leitplanken zu tun.
Ja, also ist sicher durchaus berechtigt. Ich denke, es ist halt aber auch noch der, so ein wie der Punkt, auch, wie viel bin ich mir bewusst, dass ich als Individuum kann bewegen kann oder wie viel dass es wirklich an mir ist. Und der, denke ich, ist oftmals so der Schritt zu sagen, genau ich mache das jetzt, weil es mir ein Anliegen ist. Der fehlt teilweise, weil man sich wie bewusst wird, es gibt noch einen riesen Rattenschwanz hindurch und ich habe keine Zeit für einen riesen Rattenschwanz hindurch. Also quasi mit einem Mail ist das nicht gemacht. Das geht dann vielleicht über Jahre. Oder ist das vielleicht schon fast ein Lebensprojekt, wo du quasi dann sagst, jetzt habe ich mein halbes Leben verschwendet, für dass man den einen Teil von dieser Buslinie, Zuglinie auch barrierefrei macht? Oder ist dann die Frage, wo tust du dich positionieren? Und ich denke immer so ein bisschen, halt so ein bisschen die Problematik, gerade in Bezug auf das Handicap, kann man ja auch sagen, du nicht den Umstand bestimmen oder bestimmt der Umstand mehr?
Das ist immer ein philosophischer Ansatz, den man sich auch muss haben, oder? Ich sehe einfach, dass wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, dass da immer die Schere mehr aufgeht. Und das, auf das muss ich hinweisen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt die Unterschiede, auf jeden Fall. Und ich will so nicht, weisst du, beschönigen oder so irgendetwas. Ich habe einfach wie so das Gefühl, wie länger es, wie mehr muss man auch dort wie so einen Weg finden, oder?
Ja.
Wenn man einfach jetzt sagt, ja, ist finanziell einfach nicht möglich und darum gibt's dort, ist es halt näher der Ist-Zustand. Denke ich, wenn man es einfach auf dem lässt sein,
das ist für mich zu einfach. Also,
ja, es ist zu einfach und es ist auch einfach ein Weg des geringsten Widerstandes.
Natürlich. Geld oder Zeitfragen sind immer so gewisse einfache Ausreden. Mal, Louis, das finde ich super spannende Themen, aber es gibt ein Thema, das ich gerne mit dir besprechen möchte, wir haben noch ein bisschen Zeit, ist dein Hobby, deine Leidenschaft, wo auch brennst. Es ist ein Rollstuhltanzen. Was gibt dir das?
Ja, es ist, also ich muss dort vielleicht ein bisschen ausholen. Entstanden ist es eigentlich, da bin ich noch klein gewesen, oder Geburtstagsparty von meiner Tante, da ist es, glaube ich, irgendwie, was ist sie geworden? 40 oder so, irgendetwas. Ich weiss es, zu meiner Schande weiss ich es eben nicht mehr genau. Und dann hat es dort Musik gegeben und die war immer so sehr aktiv. Ich habe gefunden, ja, wenn du etwas ausprobieren willst, ich helfe dir. Oder wenn ich finde, du kannst das auch, dann machen wir das. Und dann hat man dort getanzt zu dieser Musik. Und sie hat mich dann genommen und mich dann auf ihre Füße gestellt und dann mit mir so eigentlich getanzt. Und das ist eigentlich so das erste Schlüssel-Erlebnis gsi, punkto Tanz, wo ich wie hatte. Und es hat dann noch zwei, drei andere Schlüsselmomente gegeben, wo ich einfach so gefunden habe, das Tanzen, das verbinde ich irgendwie mit Freiheit. Es gibt der Körper nicht unbedingt gleich bewegen wie jemand, sagen wir mal, der kein Handicap hat, körperlich. Aus dem heraus ist eigentlich immer so, wie am Anfang so der Wunsch gekommen, so, hey, ich werde jetzt mega spezieller Tänzer, wo er um die Welt geht reisen und alles Mögliche. So nach dem Motto, ich zeige euch alle, was ich alles um kann stehen. Zu nachher eigentlich der Entwicklung, dass ich immer wie mehr so ein bisschen in eine Haltung bei ihnen kommen, zu schauen, wer bin ich selber in dem und wie kann ich mich selber ausdrücken mit dem und nachher aber auch das Ganze weiterzugeben an die Kinder, also die Freude am Tanzen selber. Also ich gebe ja Tanzstunden, habe meine Arbeitsbereiche, wo ich drinnen arbeite, sehr stark auch mit dem Behindertenbereich immer mehr verknüpft über die Jahre. Und dort in dem Innen gibt mir das heute auch mega viel, dass ich wie kann, die Freiheit oder die Ungeniertheit kann, zum Beispiel jetzt irgendwo im Ausgang kann einfach zu tanzen und sich gut fühlen, egal ob es jetzt wie professionell das jetzt aussieht, das auch wie kann weiterzugeben.
Also ist das ein Ventil auch zum Ausdruck und zum Verarbeiten?
Ein Stück weit sicher. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich momentan zeitlich oder sage ich mal beruflich so eingebunden bin, dass das Tanzen im Moment relativ kurz oder zu kurz kommt.
Aber du gibst Tanzstunden, wie kommen die an deinen
also Schüler? Die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen sind eigentlich sehr begeistert. Sie sind auch sehr konstant. Man hat ja bei vielen Angeboten auch, dass so die Konstanz nervt. Und so die Konstanz, die zeigt, glaube ich, auch, dass sie ihnen wirklich auch sehr viel gibt, das Tanzen. Also, dass sie eigentlich durch das auch wirklich so ein bisschen da sich selber dürfen sein. Und mir selber ist so immer ein riesen Anliegen, dass halt auch der persönliche Kontakt, dass der nicht zu kurz kommt.
Und darum hast du auch bei dem Buch mitgemacht vom Verein Hickey, einfach zum Aufzeigen. Es ist gleich auch ein cooles Leben und ich mache etwas und bin aktiv. Oder warum hast du jetzt zugesagt, mitzumachen?
Also ich bin angefragt worden. Oh. Was hat er im Himmel eigentlich? Schön. Ich habe ein Telefon bekommen, ob ich dort mitmachen will. Und ich bin am Anfang wirklich so ein bisschen skeptisch gewesen, und gefunden, ja, Hirnverletzung, ich weiß nicht, ob man mehr in die Kategorie Hirnverletzung rein tun kann, weil ich das selber einfach noch nie so betrachtet habe. Und er eigentlich aus dem raus habe ich einfach mal so gefunden, ja, die Autorin, die kann schon mal bei mir vorbeikommen.
Und einfach mal machen.
Ja, genau, einfach mal schauen. Vielleicht ist so etwas gut. Sie kann ja dann im Nachhinein immer noch Nein sagen. Und aus dem aus ist dann eigentlich eben das Buch entstanden, wo ich heute extrem dahinter kann stehen. Also es ist nicht so gewesen, dass ich irgendwie auf sie zugekommen, sondern sie einfach quasi wirklich so gesagt haben, ja, wir haben dich im Internet gefunden, möchtest du da gerne mitmachen?
Schön, und was steht jetzt momentan noch so an bei dir?
Bei mir, ja, recht viel Pläne, manchmal ein bisschen zu viel.
Verzähl.
Aber ich habe jetzt gerade im Januar einen Rhetorikkurs angefangen, weil ich gerade mich selber in diesem Bereich noch weiterentwickeln möchte. Und auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich seit gut einem Jahr dran bin. Bin ich nach wie vor, möchte ich auch noch mich weiterentwickeln. Und aus dem heraus halt auch die Offenheit haben für all die Projekte und Sachen, die zum Teil in meinem Kopf sind oder geplant sind, aber auch zum Teil, wo ich noch nicht weiss, was da auf mich zukommt, wo ich eigentlich sehr offen bin.
Schön, hey Louis, wir wären fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch so zwei Fragen. Warum hat sich der Louis bei mir gemeldet, um da bei Jan trifft mitzumachen?
Ja, das ist eine gute und eine sehr berechtigte Frage, weil wie du schon gesagt hast, ich habe mich bei dir gemeldet und nicht umgekehrt. Und ich habe schon seit längerem deinen Kanal so ein auf dem Schirm. Und habe gesehen, oh, da gibt es gewisse Leute, die kennt man aus dem ganzen Kuchen. Und ich finde, gerade auch in der heutigen Zeit, wo man das, die Möglichkeit hat, mit dem Podcast oder mit dem mit YouTube, ist es halt auch wie eine Möglichkeit, Themen und Meinungen zu diskutieren oder zusammen darüber zu reden. Und ich habe einfach gefunden, das ist eine super Möglichkeit und ich würde die gerne wahrnehmen. Und John, jetzt natürlich habe ich von dir die Plattform bekommen.
Und hast du dich wohl gefühlt?
Sehr, ja. Mal.
Schön, schön. Ich habe mich auch extrem wohl gefühlt. Auch deine Sicht aufs Ganze, das war sehr inspirierend gewesen, für mich jetzt auch. Und eben wie jetzt jeder Gast, du hast dich ein bisschen informiert. Hast du auch ein Schlusswort? Du darfst machen, was du willst. Fühl dich frei, ich klinge mich da aus und sage recht herzlich Dankeschön, lieber Lubi, hat Spass gemacht.
Ja, in erster Linie nochmal merci dir, Jan, für dein Engagement und dass ich heute da sein darf. Ja, und ich habe vorher immer geredet von dem selber aktiv werden. Und dort möchte ich dir, lieben Hörer oder lieben Schauer, oder Böck zurückspielen und sagen, schau, wenn du Sachen willst in deinem Leben, wird selber aktiv. Als ersten Schritt empfehle ich dir, du am Jan seinen Kanal liken und abonnieren. Und auch den Podcast, für das du eigentlich immer das Neueste vom Jan auch mitbekommst. Es ist sehr viel Wertvolles und Inspirierendes dabei. Und das ist ein kleiner Schritt, wie du da kannst aktiv werden.
Danke dir vielmals. Hat Spass gemacht.